Ich bete. Vater, ich danke dir, dass wir den Gottesdienst hier feiern dürfen, weil du da bist, hier in diesem Raum und weil du irgendwie jeden von uns schon immer gesucht hast und weil du danach suchst, dass wir uns unsere Augen auf dich richten, was von dir mitbekommen, merken, wer du bist. Und ich bitte dich, dass wir diese Gnade einfach jetzt auch hier heute erfahren dürfen, dass du mit uns sprichst, dass du hier bist, dass du Kontakt zu uns haben willst und dass wir durch diesen Abend ein bisschen was davon haben dürfen. Amen. Sie atmen. Sie klingen. Sie weiten. Sie verschließen. Sie ersticken, sie eröffnen, sie passen, sie überzeichnen, sie sagen nichts, sie sagen alles. Worte. Manchmal sind sie schnell gesagt, manchmal gehen sie kaum über die Lippen, manchmal finden sie Resonanz und manchmal bleiben sie irgendwo auf dem Weg stecken. Wir haben jetzt schon ziemlich viele Worte von Paulus gehört. Ich habe das Gefühl, es ist eigentlich relativ ungewohnt für uns, so viel Text am Stück aus der Bibel zu hören. Es ist eigentlich, mal sehen, wie wir am Ende dieser Serie darüber denken, wenn wir das 6-7 Mal ausprobiert haben. Einfach mal einen Bibeltext am Stück zu hören, das ist einer der längeren jetzt gewesen. Es waren viele Worte und ich hatte die Freiheit, mir ein paar davon rauszugreifen und über die zu reden. Und es sind wirklich relativ wenig Worte geworden, weil die wenigen so viel zusammenfassen, was er danach sagt und was er eigentlich mit dem ganzen Brief sagt. Ich lese sie euch vor. Paulus sagte am Anfang, im dritten Vers: Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Steht in Galater 1, Vers 3 oder in Römer 1 oder in 1. Korinther 1 oder in 2. Korinther 1 oder in Epheser 1 oder in Philipper 1 oder in Timotheus 1 oder in Titus 1. Immer, wenn Paulus einen Brief schreibt, fängt er den irgendwo in den ersten Versen damit an: Ich wünsche euch Gnade und Frieden. Und wenn er es dann auch ein bisschen ausschreibt, von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus beginnt alle Briefe mit diesem Gruß: Gnade und Frieden. Was lösen die Worte bei euch aus? Ist da irgendwie ein Klang in euch? Passiert da Resonanz? Oder bleiben die Worte eigentlich irgendwo hier zwischen dir und mir irgendwo auf dem Weg stecken? Kannst du dir für dich selbst erstmal überlegen. Aber ich möchte die Worte mit euch, Gnade und Frieden, heute Abend unter die Lupe nehmen. Sie mal einkreisen, außen rumlaufen, von verschiedenen Perspektiven gucken, sie hochhalten und mit euch zusammen, also es wird später die Möglichkeit geben, dass auch ihr eure Gedanken dazu teilen könnt, schauen, was Gnade und Frieden, was das eigentlich für Worte sind, was dahinter steckt. Und ich möchte einfach erstmal mit Gnade anfangen, mit diesem Wort Gnade. Und danach fragen, was dahinter stand, wenn Paulus dieses Wort geschrieben hat. Erstmal wisst ihr wahrscheinlich, dass das Wort auf Griechisch geschrieben wurde und Charis heißt. Und bei vielen von uns, also Charis habt ihr vielleicht nicht gewusst, aber Griechisch. Bei vielen von uns löst Gnade erstmal das aus, dass irgendeiner was verkackt hat und der andere ihm gnädig ist. Aber prinzipiell steckt das noch gar nicht in diesem Wort drin. Prinzipiell steckt in dem Wort erstmal, dass eine Person einer anderen Anerkennung entgegenbringt. Dass eine Person zu anderen sagt: Du gefällst mir, ich möchte Raum für dich in meinem Leben schaffen. Und dieser Gedanke wird bei Paulus genommen, dass eine Person einer anderen Raum im Leben gibt und sagt, ich erkenne dich an, und wird ausgebaut. Und daraus schärft sich so ein Verständnis von Gnade, dass es eigentlich mit beinhaltet, dass jemand einem anderen Anerkennung gibt, obwohl dieser andere es gar nicht verdient hat. Dass einer sagt, du gefällst mir, obwohl der andere nichts dafür getan hat. Anerkennung wird zu einem Geschenk, zu einem bedingungslosen Geschenk. Und ich glaube, so kennen möglicherweise viele von euch Gnade als bedingungsloses Geschenk, ohne Vorleistung. Worte haben in der Regel Nachbarn. Und wenn wir uns die Nachbarn hier von Gnade anschauen, dann können wir das Wort noch ein bisschen nachschärfen. Hier steht, ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Es könnte Sinn machen, diesen Vers so aufzuteilen, dass Gnade dem Vater zugeordnet wird und Friede Christus dem Herrn. Das ist so ein paralleler Versaufbau, wie er öfter mal im Hebräischen auftritt und wie er hier ins Griechische übernommen werden könnte. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Gnade ein Nachbar ist von dem Vater, von Gott, unserem Vater, dann eröffnet das nochmal einen tieferen Zugang zu dem Wort, glaube ich. Jesus stellt Gott als Vater vor. Ist für viele von uns so ein Klassiker, hat man schon öfter gehört, Gott, der liebe Vater. Aber für Jesus war das eigentlich was er in die jüdische Kultur neu reingebracht hat. Da war die Rede vom Vater und vor allem nicht so, wie es Jesus vorgestellt hat, als dem Abba, dem lieben Papa, eigentlich ja, nicht sehr gebräuchlich, eigentlich fast schon gotteslästerlich. Jesus malt Gott als einen Vater vor Augen, der zu seinem Kind steht, auch wenn es ihn alles kosten wird. Seine Ruhe, seinen Besitz, seinen Stand, eigentlich sein ganzes Leben. Ich glaube, dass Eltern eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür haben, was es bedeutet, das eigene Leben für jemanden hinzugeben. Gott ist der Vater, der weiß, wenn er diese Menschen schafft, wenn er sie ins Leben ruft, wenn er ihnen Leben einatmet, dann wird ihn das alles kosten. Und dennoch macht das, dennoch schafft er Raum für die Menschen und schafft sie. Das ist wie, als ob er ein riesengroßes Ja zur Menschheit, Ja zu jedem einzelnen Menschen an die Wand sprayt und dabei ganz genau weiß, dass es ihn so unglaublich viel, viel mehr als seine Nerven kosten wird. Gnade ist ein Geschenk, dass alle Menschen zu Gottes Familie dazugehören dürfen. Familie kann man sich nicht verdienen. Familie ist man. Da gehört man einfach dazu. Da kommst du auch nicht raus. Familie bist du. Und wenn Paulus von der Gnade des Vaters spricht, dann nimmt er eine bestimmte Perspektive ein und sagt, Gnade ist eigentlich, dass da jemand einen Raum schafft für jemand anders und ihm zuspricht, wer er schon ist. Dass Gott dem Menschen zuspricht, du gehörst schon zu meiner Familie. Und noch mehr, Gnade ist nicht nur das zu sehen, was der andere schon ist, sondern Gnade ist das zu sehen, was der andere sein kann. Das ist, glaube ich, also mir ist selten ein besseres Beispiel dafür begegnet als in dem Buch oder wie ich es dann gesehen habe, dem Film Les Miserables. Da möchte ich euch eine kurze Szene vom Anfang erzählen. Ich werde nicht viel spoilern, ihr könnt es euch alle noch durchlesen oder anschauen. Für alle, die es noch nicht getan haben, ist wunderbar. Also das Ganze fängt so an, zumindest in dem Film mit Liam Neeson, dass ein Verbrecher, der lange im Knast arbeiten musste, weil er damals mal Brot geklaut hatte. Wir befinden uns im 18. Jahrhundert in Frankreich. Der kommt irgendwann aus dem Gefängnis raus. Ich weiß gar nicht mehr, ob er entlaufen ist. Weiß jemand das? Ist er entlaufen oder wurde er entlassen? Er wurde entlassen. Danke. Also es können einige Menschen, die Geschichte ist gut. Also er wurde entlassen und streicht durch die Lande ohne Hab und Gut und kommt an einem Kloster an. Und klopft an die Tür, es ist schon am späteren Abend, und der Priester, der durch seine Luke schaut, sieht einen Mann, der völlig fertig ist, den die Jahre im Gefängnis gezeichnet haben. Und er sieht einen Mann, der ziemlich misstrauisch zu ihm nach drinnen schaut, dem man die Tür nicht öffnen sollte. Man sieht im Hintergrund, wie seine Gehilfin ihn so ein bisschen anschaut, den Priester, und so ein Signal gibt von wegen, mach die Tür lieber zu, mach keinen Scheiß. Aber er macht die Tür auf und lässt diesen ehemaligen Sträfling reinkommen. Man merkt, dass der Mann erstmal relativ verwirrt ist, dass er überhaupt reinkommen darf, und er wird bewirtet, er darf mit dem Priester und seiner Gehilfin essen und bekommt da auch ein Bett. Und sie sind super gnädig zu ihm eigentlich, weil er nicht den Anspruch darauf hat. Aber der Priester vertraut ihm. Und mitten in der Nacht steht dieser Sträfling auf und erinnert sich daran, dass er mit ganz besonderem Geschirr gegessen hat. Und er läuft in die Küche, geht ganz leise rein, schnappt sich, macht die Schubladen auf und schnappt sich das Geschirr. Packt das alles in seine Tasche, guckt sich nochmal um und haut ab. Da ist ein Schnitt, und am Tag sieht man dann, wie zwei Polizisten mit diesem Mann im Schlepptau wieder zum Priester kommen. Und sie sagen ihm, hier Priester, pass mal auf, wir haben den erwischt und wir sind uns sicher, dass das Geschirr von dir ist. Ist doch so, oder? Wir werden ihn direkt wieder in den Knast bringen. Der Priester sieht ihn an und sagt zu den Polizisten, dass es richtig ist, der Mann ist bei ihm gewesen und der Mann hat auch dieses Geschirr mitgenommen. Allerdings ist er ziemlich angepisst, dass dieser Mann vergessen hat, das andere Geschirr, was er ihm auch noch mitgeben wollte, mitzunehmen. Also geht er hinten in seine Küche und holt den Rest von seinem teuren Geschirr und packt ihn bei dem Sträfling in den Beutel rein und sagt, hast du vergessen, musst du auch mitnehmen. Die Polizisten gehen beschämt weg. Und der Priester schaut dem Mann tief in die Augen und sagt zu ihm, vergiss es nicht, vergiss es niemals. Du bist jetzt ein neuer Mensch, du hast eine neue Lebenschance hier bekommen. Die hätten dich für immer wieder in den Knast gesteckt, aber hier ist deine neue Chance zu leben. Und er zieht damit von dannen, und was dann passiert, müsst ihr euch selber durchlesen oder anschauen. Aber ich finde so ein krass ergreifendes Beispiel dafür, dass Gnade weiter sieht, als der aktuelle Stand ist. Gnade sieht nicht nur den Menschen, der völlig verwirrt und egozentrisch vor ihm steht und ihm das Geschirr klauen muss, sondern Gnade sieht, was aus diesem Menschen werden kann. Und deswegen schenkt er ihm einfach noch mehr und schickt ihn auf den Weg. Ich glaube, dass Gott uns jeden Einzelnen so sieht, dass er sagt, ganz egal, wie dein Leben bisher gelaufen ist, du gehörst zu meiner Familie. Ich habe dieses große Jahr für dich an die Wand gesprayt. Du gehörst dazu. Und auch wenn du jetzt noch nicht sehen kannst, was aus dir und aus deinem Leben mal werden soll, ich kann es sehen. Und ich werde dir immer und immer wieder Vorschussvertrauen geben. Es wird nicht der Moment kommen, wo ich sage, du brauchst nicht mehr zu kommen. Das ist die Geschichte vom Vater, wie Jesus hier erzählt, der seinen Sohn, der mit dem ganzen Erbe durchgebrannt ist, wieder aufnimmt und sagt, du bist mein Sohn, immer noch, ganz klar. Das ist die Gnade des Vaters. Gnade. Wie klingt Gnade? Wie schmeckt Gnade? Wie riecht Gnade? Was ist das für ein Wort? Was schreibt es, dieses Wort, für Geschichten? Wie hast du Gnade in deinem Leben erlebt? Das ist jetzt keine rhetorische Frage. Wenn dir was aus deinem Leben einfällt, wie du Gnade erlebt hast, wie es für dich konkret geworden ist, oder wo du gemerkt hast, wie Gnade klingt, wie Gnade schmeckt, dann bitte ich dich, das mit uns zu teilen, einfach ganz spontan. Ich werde einfach ein bisschen hier mit dem Mikro warten und wenn mir keiner ein Signal gibt, dass er was dazu sagen möchte, würde ich einfach weitermachen. Aber ich habe mir gedacht, ich will euch nicht nur aus meinem Leben erzählen, sondern ich glaube, dass wir hier ganz viele kleine Gnadengeschichten sitzen haben und dass es wert ist, die zu teilen untereinander. Also falls jemand mag, kommt einfach nach vorne. Ich werde euch das zu dem Wort Frieden gleich nochmal fragen. Das heißt, dann seid ihr nicht ganz so überrumpelt, falls jemand eine Friedensstory dann mit uns teilen möchte. Ich habe für mich lange irgendwie nicht so einen großartigen Zugang zu dem Wort Gnade gehabt, weil ich es eben so theologisch fand. Irgendwie so ein Sprech, den man halt aus Predigten wie diesen kennt. Gnade. Und hat bei mir nicht so viel geklungen. Und im letzten Jahr hat sich mir irgendwie ein neuer Zugang zu dem Begriff oder zu dem, was dahinter steckt, eröffnet. Weil ich gemerkt habe, dass ich eigentlich meinen lieben langen Tag über versuche, Sachen zu machen, die sinnvoll sind. Ich weiß nicht, ob es noch so Menschen gibt. Ich bin so ein Typ, der will, dass alles, was ich mache, muss irgendwie einen Sinn haben. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, dass es einen Sinn hat, dann fühle ich mich nicht gut dabei. Dann merke ich das sofort. Und ich bin mir in der letzten Zeit auf die Schliche gekommen, dass ich verstehen konnte, was möglicherweise dahinter steckt. Dass alles einen Sinn haben soll, was ich mache. Ich habe das Gefühl, dass ich zeigen möchte, dass es gut ist, dass Gott mich geschaffen hat. Also ich habe das Gefühl, dass ich Gott oder der Welt oder was weiß ich zeigen möchte, dass es einen Sinn hatte, mich in diese Welt zu setzen, dass meine Existenz nicht sinnlos ist. Falls es irgendjemandem von euch ähnlich geht, das kann sich zu einer verdammt harten Bürde entwickeln. Immer das Gefühl zu haben, dass man Sinn schaffen muss, dass ich erst rechtfertigen muss, dass es gut ist, dass es mich gibt, dass ich rechtfertigen muss, dass es gut ist, dass Gott genau mich so gemacht hat. Und mir hat sich Gnade neu eröffnet, indem ich so ein ganz klein wenig verstehe, dass Gott zu mir sagt, Marco, das Leben ist ein Geschenk. Du darfst leben. Das ist der Sinn. Du darfst leben. Du musst den Sinn nicht produzieren. Der Sinn ist dadurch da, dass ich dich geschaffen habe und dass du lebst. Und dann kriege ich so ein ganz kleines Gefühl dafür, was das bedeuten könnte, eben wie du es erzählt hast, dass erstmal die Gnade da ist und dass man aus dieser Gnade dann vielleicht auch wieder nach mehr Sinn strebt. Aber ich merke, dass ich mir selbst eine ziemlich harte Bürde auflege, indem ich meinen Sinn irgendwie produzieren möchte und Gott zu mir sagt, ich habe dich gemacht, du gehörst zu meiner Familie, du darfst leben, weil ich das will. Du kannst es nicht rechtfertigen. Nimm es an. Das ist Gnade für mich, die ich noch nicht so richtig gerafft habe, aber ich will es mehr verstehen, weil ich merke, dass dahinter was zum ganz tief Durchatmen steckt. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Was meint der andere Begriff? Was meint Frieden? Anna hat es vorhin gesagt, ihr habt über Shalom gesprochen. In der Bibel kann eigentlich kaum Frieden stehen, ohne dass das hebräische Verständnis von Shalom damit klingt und mitschwingt. Shalom, das bedeutet, oder das ist das, was passiert, wenn Gott einen Raum erfüllt. Für uns ist Friede oft einfach das, wenn keine Gewalt da ist oder wenn alles, was Durcheinander schafft und was Böses produziert, wenn das nicht da ist, dann haben wir Frieden. Also Frieden als irgendwie was Negatives in dem Sinne, dass wir sagen, wenn das da nicht da ist, dann ist das hier Frieden. Keine Ahnung, was das ist, aber es ist Frieden, weil das ist nicht da. Und Shalom ist etwas, das Das haben die Juden, die Hebräer anders verstanden. Ich habe euch von einem jüdischen Gelehrten ein Zitat mitgebracht. Shalom ist der Friede, der allein versöhnt und stärkt, der uns beruhigt und unser Gesichtsbild aufhält, uns von Unrast und von der Knechtung durch unbefriedigte Gelüste freimacht, uns das Bewusstsein des Erreichten gibt, das Bewusstsein der Dauer inmitten unserer eigenen Vergänglichkeit und der aller Äußerlichkeiten. Das ist ein bisschen komplex, das Zitat, aber es sagt, an Shalom ist das, was passiert, wenn Gott so sehr da ist, dass Menschen sich versöhnen, dass sie nicht einfach nur miteinander irgendwie klarkommen, sondern dass was Tiefes passiert, dass neue Lebensperspektiven sich auftun. Und auch hier gilt, dass Worte wieder Nachbarn haben. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Der zweite Part ist hier der Christus, der Herr, auf Griechisch der Kyrios. Im Römischen Reich, als Paulus das geschrieben hat, war es so, dass jeder nach seiner Fasson selig werden durfte. Also man konnte eigentlich glauben, was man wollte, solange man auch den Kaiser, den Kyrios, angebetet hat. Der Kaiser wurde Kyrios genannt. Und solange du ihm die erste Loyalität in deinem Leben gibst, war alles andere zweitrangig. Der Kaiser war der, von dem man wirklich Frieden erwarten konnte. Er war der, dem die höchste Loyalität gehören sollte. Und Paulus nennt hier einfach einen anderen. Der sagt, Christus, unseren Kyrios. Er klaut den Begriff vom Kaiser und deutet ihn um. Er sagt, der wahre Friedensstifter ist nicht dieser Kaiser. Der wahre Friedensstifter ist Christus. Und auch hinter dem Denken steckt eine Geschichte von dem Begriff. Hinter dem Denken steckt die Geschichte von Jesus aus Nazareth. Und die Geschichte in Kurzform ist, dass Gott sieht, dass seine Welt ächzt und ruft Gott, wo bist du? Und Gott sich davon bewegen lässt und in Form von seinem Sohn Jesus Christus selbst in diese Welt hineinkommt. Und er sieht, wie sehr die Menschheit darunter leidet, dass sie es allein versucht, dass sie alleine versucht, das Leben auf die Reihe zu bringen. Und Jesus kommt in diese Welt und sagt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Gott hat was mit dieser Welt vor, lasst euch versöhnen mit ihm. Und die Menschen, viele von ihnen, geben alles, um ihn mundtot zu machen, um ihn aus der Welt zu schaffen, weil er stört. Weil er stört und ihre schöne Ordnung durcheinander bringt. Und ihr wisst, dass sie ihn töten am Kreuz. Da haben Gewalt und Macht für 2 Tage das letzte Wort. Da hat menschliche Stärke für 2 Tage das letzte Wort. Und es sind verdammt lange 2 Tage. Aber die Geschichte geht weiter. Er bleibt nicht tot. Und deswegen wird er von Paulus der wahre Kyrios genannt, der wahre Herr. Deshalb ist sein Friedensreich einzigartig, weil er sich nicht gegen die menschliche Macht gewehrt hat, weil er sich umbringen lassen hat, weil er alles, was diese Macht geben konnte, war, ihn tot zu machen. Mehr konnten sie nicht geben. Und sie haben alles gegeben und er ist wiedergekommen und hat sich nicht gegen sie gewehrt. Das ist eine ganz neue Friedensordnung und Paulus merkt, diese Ordnung des Friedens, die setzt sich durch, dieser Kyrios, dieser Christus. Frieden bedeutet die Gewissheit, dass dieses Reich der Liebe, für das Jesus eingetreten ist, das letzte Wort haben wird. Das allerletzte Wort wird dieses Reich der Liebe und der Vergebung haben. Davon spricht Friede, Shalom. Wie klingt Friede für dich? Wie riecht Friede? Nach was schmeckt es? Wo hast du Frieden in deinem Leben erlebt? Vielleicht können wir das gerade noch mal so kurz machen, dass jemand, der eine Erfahrung mit diesem Begriff gemacht hat, wo das in Fleisch und Blut übergegangen ist, wo was passiert ist, das mit uns teilen kann. Friede. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Gnade und Frieden von. Gnade und Frieden von Gott und von Jesus Christus. Gnade und Frieden allein wäre nicht genug. Paulus muss sagen, wo sie herkommen. Von Gott, unserem Vater und von Christus, dem Herrn. Das Besondere ist, dass er nach diesem Vers, wo er noch kurz erklärt in einem Satz, was Jesus am Kreuz getan hat, dann umschwingt. Das habt ihr vorhin gehört, aber ich möchte es nochmal wiederholen. Und das ist nämlich das ganz Besondere am Galaterbrief, dass eigentlich an der Stelle, nach diesem Gruß, den wir jetzt hatten mit Gnade und Frieden, an der Stelle lobt man eigentlich nochmal die Leute, denen man einen Brief schreibt. Und sagt so, ihr seid total gut drauf, voll nett und so, voll schön, dass ich euch schreiben kann. Man sagt ihnen Danke dafür, dass sie irgendwas Nettes gemacht haben. Und man versichert sie davon, dass man sie mag. Man versichert sie, dass man für sie betet und so weiter. So macht er das in den anderen Briefen. In dem Brief kommt hier danach, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Ihr wendet Gnade und Frieden den Rücken zu. Gnade und Frieden ist der Raum, den Gott für uns geschaffen hat. Und Paulus erklärt eigentlich den ganzen Brief hindurch, was er mit Gnade und Frieden meint und wirbt bei den Galatern dafür und rügt sie sogar und sagt, ihr habt das kennengelernt, ihr habt ein bisschen geschmeckt, was Gnade heißt. Ihr durftet erleben, was Friede bedeuten kann und ihr wendet ihm den Rücken zu und sucht woanders. Das ist ganz schön hart, wie er da einsteigt. Also erstmal so netter Gruß und dann gleich Bäm. Gnade und Frieden sind ein Raum, den Gott für uns geschaffen hat, um darin zu leben. Und die Frage an die Leute damals, so wie an uns ist, willst du, wollen wir in diesem Raum leben oder suchen wir uns andere Räume? Gnadenlosere Räume, friedlosere Räume. Vielleicht kennst du das, dass jemand zu dir sagt, du siehst heute aber echt gut aus. Könnte ich hier erste Reihe, die Jungs? Auf jeden Fall. Könnte ich zu jedem sagen. Du siehst aber echt gut aus. Und derjenige sagt so, oh, nö. Oder umgekehrt vielleicht, dass jemand zu dir sagt, du siehst aber gut aus und du denkst, oh, nee. Weil du in den Spiegel guckst und halt nicht der Meinung bist. Denkst, finde ich nicht. Und ich glaube, dass Glauben bedeutet, sich auf die Perspektive des anderen einzulassen. Hier spricht Paulus den anderen was zu und sagt, Gnade und Frieden, sie sind von eurem Gott für euch da. Und vielleicht steht da ein Galater und sagt so, ach nö, finde ich nicht. Heute nicht. Und Paulus sagt, die sind für dich da. Es ist nicht so, der fragt nicht, siehst du den Frieden in dir? Sondern er sagt, der Frieden ist von Gott da. Der ist außerhalb von dir. Der kommt, den musst du nicht begründen, den kannst du nicht schaffen. Hier ist er. Von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und Glauben bedeutet dann, sich auf die Perspektive des anderen einzulassen, sich von ihm was sagen zu lassen, sich auf den Raum, den Paulus anbietet und sagt, Gnade und Frieden hier einzulassen, auch wenn sie gar nicht in mir schon drin sind. Und irgendwie in diesen Raum reinzulaufen und zu gucken, wie Gnade und Frieden sind, sich auf diese Perspektive einzulassen. Das kann passieren, indem wir es uns gegenseitig zusprechen. Gnade und Frieden kann man sich vielleicht gar nicht so gut selbst sagen. Indem du jemand anderem sagst, Gnade und Frieden mit dir, vielleicht auch mit ganz anderen Worten, vielleicht mit Musik, vielleicht mit, indem man es schmecken darf, indem du ihm Stück Pizza, so Stück Pizza wäre Gnade. Hat jemand ein Stück Pizza für mich? Ja, schade. Ich glaube, Gnade und Frieden kann man sich schlecht selber holen, selber zusprechen. Vielleicht kannst du nächste Woche darauf achten, wo du jemand anderem Gnade und Frieden mitgeben darfst, zusprechen darfst. Und mir persönlich hilft es für mich, das zu verkörperlichen. Also es mir nicht zu sagen, Gnade und Frieden, sondern das irgendwie körperlich anzunehmen. Und ich möchte diese Grundeinstellung, die Paulus in jedem Brief, immer jedes Ding fängt er mit Gnade und Frieden an. Und die möchte ich für mich selbst einfach, ich will es ausprobieren, mit Gnade und Frieden an mein Leben heranzugehen. Und ich will euch einfach nur kurz zeigen, wie ich das mache. Kann mir jemand das Mikro halten? Es sind umwerfend schwere Posen, deswegen kann ich das Mikro dabei nicht halten. Also Gnade ist für mich in der Körperhaltung einfach nur offene Arme, weil es ein Geschenk ist, was mir jemand anders gibt. Und Frieden erinnert mich eben an die Geschichte, die ich eben von Jesus erzählt habe, der sich von den anderen platt machen lässt und trotzdem am Ende bestehen bleibt und gewinnt. Sein Friedensreich setzt sich durch und es ist das Friedensreich des Kreuzes. Also die Kirche hat schon immer dieses Kreuzzeichen dafür gefunden. Und ich weiß nicht, ich versuche meine Tage so anzufangen, dass ich mich morgens auf die Backkante setze und einfach für Gnade meine Arme ausstrecke und dann das Kreuzzeichen mache und dann sage, Gnade und Frieden von dir, ich will darin leben. Gnade und Frieden sei mit euch. Amen.